Domradio. Das Thema.
Man sagt, 30% aller Menschen erleben in ihrem Leben einmal eine Panikattacke. Die meisten von ihnen, die erfahren nie, was da in diesem Moment eigentlich genau mit ihnen los war, als das Herz auf einmal raste und der Schweiß ausbrach. Sie suchen dann erstmal nach körperlichen Ursachen natürlich, und wenn die Ärzte da nichts finden können, dann irgendwann kommt die Diagnose Angststörung. Und genau das soll unser Thema sein in den kommenden 2 Stunden. Wir erzählen hier die Geschichte einer jungen Frau, der genau das passiert ist und die einen mittlerweile fast 2-jährigen Leidensweg hinter sich hat, die aber ganz mutig von ihrer Situation hier bei uns erzählt. Außerdem habe ich mir Expertenrat dazu geholt. Ingo Böckner ist da, Diplompsychologe mit dem Spezialgebiet Angststörungen. Der ist im Studio zu Gast, und auch eine Diplompädagogin, Christina Lenkheit, die wird uns Rede und Antwort stehen und das Ganze für uns einschätzen. Mein Name ist Verena Tröster. Ich freue mich sehr auf eine spannende Sendung. Schön, dass Sie auch dabei sind. Wir sprechen über Ängste. Ängste gehören zum Leben, aber sie können außer Kontrolle geraten und auch krankhaft werden. Bei Sonja, einer 29-jährigen Frau, kam die Angst ganz plötzlich und unerwartet, und sie zeigte sich dann in körperlichen Symptomen. Wir erzählen in dieser Sendung die Geschichte von Sonja, die davon vollkommen überrumpelt wurde. Sie war vor etwa 2 Jahren mit ihrem Mann im Urlaub in Amerika, und dieser Urlaub, der hat ihr Leben verändert.
Ich bin Auto gefahren Richtung Grand Canyon. Und es war halt einfach ein anstrengender Tag, es war heiß und irgendwie war halt im Auto Klimaanlage an und irgendwie, weiß nicht, den ganzen Tag nicht wirklich viel gegessen, einfach immer nur viel gefahren, und ich habe mich gefreut, dass ich das schaffe, so viel in Amerika auf der Bahn da rumzucruisen. Und auf einmal war halt so einfach so eine lange, gerade Straße, man konnte halt, wie es in Amerika ist, extrem weit gucken, das fand ich dann so ein bisschen unheimlich. Und auf einmal fühlt es sich an, wie wenn man extrem Kreislaufprobleme kriegt.
Sonja wird schwindelig. Sie bekommt plötzliches Herzrasen, Schweißausbrüche und Atemnot. Das alles wie aus heiterem Himmel und ohne, dass sie weiß, was da mit ihrem Körper gerade passiert.
So als würde das Herz einem von ganz oben nach ganz unten fallen. Und dann ist mir sofort schwindelig geworden und ich habe gedacht, oh Mist, ich bin der Fahrer, sofort rechts ranfahren.
Hinlegen, Beine hoch. Als auch das nichts bringt, wird die Panik immer schlimmer, erzählt sie.
Das kann man so ganz schlecht beschreiben. Ich habe gedacht, das ist bestimmt irgendwas mit dem Herz, weil das ist kein Kreislauf mehr. Ich habe auch ganz viele Süßigkeiten immer mich reingestopft, weil ich dachte, es muss doch irgendwann mal wieder stabil werden. Und es wurde immer unstabiler alles. Und dann habe ich die ganze Zeit angefangen zu hyperventilieren. Ich wusste aber in dem Moment nicht, dass ich das tue. Also hatte immer das Gefühl, ich kriege zu wenig Luft und habe dementsprechend total viel geatmet, immer wie eine Irre eingeatmet und kaum wahrscheinlich ausgeatmet, wodurch halt auch dieses Kribbeln in den Fingern kam. Und dann war immer vor mir diese lange, gerade Straße. Und ich habe zu Markus gesagt, Markus, wir müssen sofort in ein Krankenhaus fahren, sonst sterbe ich.
Sonjas Mann reagiert schnell und fährt sie ins nächstgelegene Krankenhaus. Das allerdings liegt kilometerweit entfernt. Das Einzige, was ihr bleibt, die Todesangst auszuhalten, Kilometer für Kilometer.
Also ich hatte in dem Moment tatsächlich richtige Todesangst und ich habe immer dieses Bild vor Augen gehabt, dass ich eigentlich in einem Sarg transportiert werde im Flieger, dass ich nicht mehr lebend eigentlich nach Hause komme.
Nach 80 Kilometern kommen beide dann endlich im Krankenhaus an. Sonja wird untersucht, ihr Blutdruck löst Alarmsignale aus, aber finden können die Ärzte nichts.
Ja, und irgendwann kam dann so ein Arzt und hat gesagt, ah ja, es ist alles in Ordnung mit Ihnen, das normalisiert sich schon. Sie haben einfach einen großen Höhenunterschied überwunden. Das ist den meisten nicht klar, wenn die hier hinfahren. Das wird schon wieder. Wir geben ihnen jetzt eine Beruhigungsspritze, und nach der Spritze ging es mir wieder top. Habe ich geheult, aber es war so ein Erleichterungsheulen und ich habe gedacht, ach ja, das war jetzt der Grund. Also alles so ein bisschen stressig für den Körper und gut ist.
Doch dabei blieb es nicht. Die Panikzustände kamen zurück. Schon nach wenigen Tagen erneut ein Krankenhausaufenthalt, und auch nach dem Rückflug nach Hause hielten die Symptome an. In Deutschland lässt sich die junge Frau komplett durchchecken. Sie bleibt eine Woche im Krankenhaus, um endlich die Ursache für all das zu finden.
Haben nämlich eine Woche lang auf den Kopf gestellt. Das Herz wurde untersucht, die Nieren wurden untersucht, weil sie es vermutet haben, weil der Blutdruck auch dann immer so hoch war, dass mit den Nieren irgendwas nicht stimmt. Und dann haben sie mich eine Woche auf den Kopf gestellt und der Arzt hat mir am Ende der Woche gesagt, herzlichen Glückwunsch, mit Ihnen ist alles in Ordnung, körperlich. Sie sind ja auch noch jung, also ist alles gut. Sie müssten mal überlegen, ob das psychisch bedingt ist.
Ein Schlag vor den Kopf. Mit so einer Diagnose hatte sie einfach nicht gerechnet, erzählt Sonja heute. Doch die Ärzte sind sich sicher, körperliche Ursachen für das Herzrasen, die Schwindelanfälle und Atemnot gibt es nicht.
Und ich wurde dann mit der Diagnose mit einer Liste nach Hause geschickt. Hier ist eine Liste mit Psychotherapeuten. Rufen Sie die Liste mal durch. Sie müssen eine Therapie machen.
Im Schnitt vergehen normalerweise 7 Jahre, bis eine solche Angsterkrankung richtig diagnostiziert ist. In diesem Fall ging es also noch erstaunlich schnell. Mit unserem Studiogast Ingo Bögner, einem Diplompsychologen mit dem Spezialgebiet Angststörungen, sprechen wir gleich unter anderem auch darüber. Wir haben eben im Beitrag von Sonja gehört, einer Frau, die vor 2 Jahren schon eine Diagnose bekam, und zwar die, eine Angststörung zu haben. In dieser Sendung begleiten wir sie und ich bin sehr froh, dass ich die Fragen, die dabei hochkommen, wenn man ihre Geschichte hört, an einen Experten weitergeben kann. Ingo Bögner, Diplompsychologe mit dem Spezialgebiet Angststörungen, der ist heute zu Gast und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sie haben eben, als wir den Beitrag hier gemeinsam angehört haben, schon so ein bisschen wissend gelächelt. Also das ist eine Patientin, die in einer Situation ist nach Lehrbuch.
Ja.
Woran liegt das? Was ist da ja so das, was Ihnen immer wieder begegnet?
Das ist ein sehr gutes Beispiel. So fangen fast immer Panikattacken an. Die Frau hat es sehr gut geschildert. Das war eine lange Straße, wie das in Amerika häufig ist, ja, endlose Weite, das ist ja auch so schön da. Und einerseits fühlt man sich gut und ganz viel Platz. Und dann kann es so einen Moment geben, das hat sie gesagt, das kam mir unheimlich vor. Mhm. Und das ist so ein neurobiologischer Trigger. Der ist ja auch gut so, wenn mir etwas unheimlich vorkommt, dann will ich da schnell klären, was soll ich jetzt machen? Soll ich flüchten? Aber wohin? Lange Straße, wohin soll ich denn flüchten? Rechts und links ist auch alles endlos. Und das war der Auslöser gewesen. Sie konnte das nicht einordnen. Und das ist typisch für Panik. Ja, man sitzt im Biergarten, auf einmal hat man so ein komisches Gefühl und weiß nicht, warum habe ich jetzt ein komisches Gefühl. Also typische Situation.
Wobei gesunden Menschen ja eigentlich auf einer weiten Straße in Amerika da jetzt nicht sofort was passiert. Also
ja,
da steckt ja mehr dahinter, ne?
Die Frau ist auch gesund, die hat das dann beschrieben, dass das so ein besonderer Tag war. Es war heiß. Ja, sie hat das gemerkt, vielleicht hat sie auch noch ein bisschen Stress mit ihrem Freund gehabt oder andere Themen. Und das alles zusammen erzeugt dann dieses mulmige Gefühl. Und dann ist die Straße dann immer komischer, immer unwirklicher. Und das löst diese starke Stress-Angst-Reaktion aus.
Von Herzrasen, Schweißausbrüchen, sogar tauben Gliedmaßen haben wir da eben im Beitrag gehört. Wie kann das denn sein, dass der Körper dann wirklich so stark auf etwas reagiert, das eigentlich in Anführungsstrichen nur psychische Ursachen hat? Warum reagiert der Körper so stark darauf?
Ja, das ist eine gesunde Reaktion. Wenn ich mir nicht erklären kann, was gerade ist, also wie geht das hier weiter mit der Straße, nimmt die gar kein Ende, wir müssen immer an dem Gefühl dranbleiben, dann ist es ja gesund, darauf zu reagieren. Und die erste Reaktion ist körperlich, weil die würde mir ja helfen, zu flüchten, einen Ausweg zu finden. Nur in diesem Fall gab es keinen Ausweg.
Ich habe eben schon gesagt, im Schnitt vergehen jetzt normalerweise 7 Jahre, bis eine solche Angsterkrankung dann richtig von jemandem diagnostiziert ist. Wieso dauert das so lange, bis man herausfindet, dass das wirklich psychische Ursachen hat?
Das wird hier auch gut beschrieben. Sie ist ja dann schnell in ein Krankenhaus, sie wurde körperlich untersucht und dann sagen die Ärzte in Amerika, aber auch in Deutschland, sie sind gesund, wir können nichts finden und wahrscheinlich war es das, also sie können jetzt einfach so weitermachen wie bisher. Mhm. Und dann hat sie auch erzählt, dann war sie zu weiteren Ärzten und immer das gleiche Ergebnis, man kann nichts finden. Und dann fängt das bei den Betroffenen an, dass sie darüber nachdenken. Da muss ich ja was ganz Schlimmes haben, wenn die Ärzte nichts finden können. Und dann dauert das halt sehr, sehr lange, bis sie von Ärzten zu Psychologen überwiesen werden oder die Leute selber einen Psychologen finden.
Wie existenzbedrohend ist denn dieses Gefühl für einen Patienten, so eine Panikattacke? Also man kann das ja kaum nachvollziehen, wenn man da selbst nicht betroffen ist. Sie spricht da sogar von Todesangst. Was für Gefühle sind das?
Das ist ja typisch für diese Panik. Ist ein sehr starkes Gefühl, genau wie sie das beschrieben hat. Der ganze Körper wird ergriffen. Man weiß gar nicht, was ist denn, was passiert denn jetzt? Mhm. Sterbe ich jetzt? Ist jetzt Ende? Kann mir überhaupt noch irgendjemand helfen? Und dann kriegt sie das Gefühl ja nicht los. Durch die Behandlung wurde das ja nicht besser. Ja, also die Ärzte haben gesagt, vielleicht haben sie an den Nieren noch was, das müssen wir auch noch untersuchen. Das heißt, die Angst wird immer größer, immer stärker und es ist keine Hilfe jetzt erstmal da. Und dadurch kommen die alleine in der Regel nicht raus aus so einer Panikreaktion.
Also das ist wie so ein Teufelskreis.
Das ist ein endloser Teufelskreis.
Die Diagnose Angststörung, die ist ja wahrscheinlich eine relativ weit gefasste. Was steckt denn in den meisten Fällen dahinter?
Warum jetzt bei ihr genau das ausgelöst wurde, ich würde mal vermuten, die ist ja noch jung.
29 Jahre alt.
Das ist bestimmt irgendeine Form von Stress. Ich sagte gerade schon, vielleicht in der Beziehung ist häufig in dem Alter, dass man Stress hat oder arbeitsbezogener Stress. Fast immer ist es Stress der Auslöser.
Das sagt unser Experte in dieser Themensendung heute, Ingo Bögner. Er ist Diplompsychologe mit dem Spezialgebiet Angststörungen und er begleitet uns durch diese 2 Stunden und wir hören später mehr von Sonja. Es ist gar nicht so leicht, sich Hilfe zu holen, wenn man psychische Probleme hat. Denn damit gesteht man sich in dem Moment natürlich ein, mit mir stimmt irgendwas nicht. Heute geht es bei uns in Domradio das Thema um Angststörungen. Aber es gibt natürlich auch viele andere psychische Erkrankungen, bei denen ein Therapeut unter Umständen helfen kann. Wir haben deshalb mal auf der Straße nachgefragt, würden Sie denn überhaupt zum Therapeuten gehen oder hätten Sie da zu große Hemmungen?
Wenn ich mit meinem Problem nicht mehr zurechtkäme. Selbstverständlich, ich brauche Hilfe von außen. Wäre für mich kein Problem, würde ich akzeptieren.
Bin ich auch sehr skeptisch gegenüber eingestellt, aber ich kenne Menschen, die also Angst vor Hunden zum Beispiel haben. Allein, dass sie wissen, dass im Nachbarhaus ein Hund ist, dass sie da schon seelische Bedrückung haben und in dem Falle wäre vielleicht eine Therapie ganz angebracht.
Ja, irgendwann hat man einen Punkt, wo man halt selber nicht mehr so weiter kann und weiß und ich fand es da ganz gut, halt eine neutrale, außenstehende Person zu haben, die das mal von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet und mich damit halt dann auch dementsprechend auseinandersetzen zu können.
Trennung, Scheidung, nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, es ging gar nichts mehr. Ja, der ganze, was soll ich sagen, der Allgemeinzustand hat sich einfach gebessert.
Also viele stehen diesem Thema Therapie relativ offen gegenüber, aber es gibt auch diejenigen, die sagen, das kann man doch irgendwie auch alles alleine wieder in den Griff bekommen. Die Diplompädagogin Christina Lenkheit, die führt Familien-, Paar- und Einzeltherapien durch und sie beobachtet eine manchmal ziemlich große Hemmschwelle, die es da gibt.
Insbesondere bei bildungsnahen Familien, die zu mir kommen, weil denen das häufig unheimlich peinlich ist, ein Problem zu haben, möglicherweise krank zu sein. Therapie wird ja häufig in Verbindung mit Krankheit gebracht, man muss behandelt werden. Deswegen ist es denen das häufig total unangenehm, Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich auch vor allen Dingen schwach zu zeigen.
Umso wichtiger ist es da natürlich, sich in vertrauensvolle Hände zu begeben und im Ernstfall dann auch jemandem gegenüber zu sitzen, der da richtig mit umgehen kann. Christina Lenkheit sagt, sie lege ganz großen Wert darauf, jedes Problem, ganz egal was es auch ist, vor allem erstmal ernst zu nehmen.
Ja, als erstes würdige ich das immer sehr, dass sie sich tatsächlich Hilfe holen. Ich sage ihnen meistens, dass es unheimlich verantwortungsbewusst ist und auch mutig. Und das Wichtigste in dem Zusammenhang ist halt einfach Verständnis für diese Ängste zu zeigen, für diese Hemmschwellen zu zeigen und zu versuchen, ja, eine Beziehung aufzubauen. Und das macht sicherlich jeder anders. Ich versuche das häufig durch Humor und eben die Dinge, die häufig sehr, sehr schwer sind, eben ein bisschen leichter zu machen im Kontakt.
Also, auch wenn es um eine Therapiesituation geht, nicht immer muss sich das schwer anfühlen, denn immerhin kommen die Menschen ja, damit es ihnen auch wieder besser geht. Herr Bögner, Humor hat Ihre Kollegin hier als Türöffner genannt. Ist es bei Ihnen ähnlich? Nutzen Sie den auch?
Ja, klar, Humor hilft immer, das macht das Leben leichter und die Ängste werden kleiner, reicht aber für eine gezielte Angstbehandlung nicht aus.
Was ausreicht für eine gezielte Therapie in dieser Situation, darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten hier ausführlich weiter. Eine Studie besagt, 30% aller Menschen, die machen irgendwann Bekanntschaft mit ihr, mit einer Angststörung. Meistens in Form von einer Panikattacke, die gefühlt absolut aus dem Nichts kommt. Zu Beginn dieser Sendung haben wir Ihnen eine Frau vorgestellt, die eine solche Diagnose bekommen hat. Die Ursache für ihre Panikzustände ist psychisch, nicht körperlich. Das hat man ihr gesagt. Sie müssen eine Therapie machen, so war der Rat. Sonja, eine 29-jährige Frau, die war im Amerika-Urlaub, als die ersten Attacken kamen und zurück in Deutschland wurde ihr eine Liste mit Therapeuten in die Hand gedrückt. Was dann passierte, das hören wir jetzt.
Ich habe geheult, als mir das gesagt wurde, weil ich gedacht habe, es wäre so viel einfacher, man könnte mich jetzt einfach kurz operieren und dann ist alles wieder gut. Und so habe ich mich ganz, ja, ich habe mich total alleine gefühlt mit dem Problem und wusste ja auch nicht, wie ich damit umgehen kann. Und vor allem hatte ich einfach Angst, weil ich wurde mit dem Angstproblem alleine gelassen. Und mir wurde gesagt, jetzt müssen Sie erstmal selbst damit klarkommen, ist schon nicht so schlimm. Und man fühlt sich total hilflos und man fühlt sich auch nicht ernst genommen, weil alle um einen rum total tiefenentspannt sind, nur man selber nicht.
Dazu der Gedanke, ich bin nicht normal, ich bin verrückt. Irgendetwas ist mit meinem Kopf falsch gelaufen. Trotzdem steht für Sonja sehr schnell fest, dass sie dieses Problem angehen will.
Der Leidensdruck war so groß, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, das nicht zu tun, sondern das war der einzige Rettungsanker, den ich nehmen konnte.
Sonja findet eine Therapeutin und besucht sie ab jetzt einmal in der Woche. Zum ersten Mal soll sie ihre Lebensgeschichte einer Fremden erzählen, doch die Chemie zwischen den beiden scheint zu passen. Sonja hat von Anfang an das Gefühl,
mir sitzt eine vertrauenswürdige Person gegenüber, die auch ein paar Jährchen älter ist als ich und die wird das schon irgendwie schaukeln. Ja. Je öfter ich hingegangen bin, umso mehr habe ich verstanden, dass es ganz viel Arbeit für mich selber ist. Und wir waren auch sehr schnell an dem schmerzhaften Punkt. Ich habe selber dafür gesorgt, dass der schmerzhafte Punkt sofort angesprochen war. Und das war halt die Frage, muss ich mich von meinem Mann trennen, weil ich schon seit Monaten immer wieder darüber nachgedacht habe, das tatsächlich zu tun. Und dann wird natürlich in diesen schmerzhaften Punkt, den man immer wieder versucht hat zu verdrängen, rumgerührt natürlich, ja. Aber dass das das alleinige Problem ist und die alleinige Ursache für die Angstzustände, das wurde so aber auch nicht gesagt.
Ein halbes Jahr bleibt Sonja in ambulanter Behandlung. Sie arbeitet das auf, worüber sie sonst nie sprechen konnte. Ihre Ehe braucht mehr Kommunikation, lernt sie, und dass sie auch mal darauf vertrauen müsse, dass sich Dinge wieder einrenken. Und sie spricht zum ersten Mal offen die Probleme in ihrer Beziehung an. Nach 6 Monaten geht es ihr besser.
Ja, und dann kam der Herbst, dann kam der Winter. Im Lauf des Dezember, also kurz vor Weihnachten, kamen dann wieder diese Angstzustände. Nur dass sie sich diesmal nicht so geäußert hatten, wie ich das bisher kannte, sondern sie haben sich anders geäußert und hatten dadurch natürlich wieder einen extrem beängstigenden Charakter. Das Neue war, dass sich mein Hals zugeschnürt hat. Und ich so Schluckprobleme bekommen habe, weil das Gefühl einfach war, ich werde die ganze Zeit von jemandem gewürgt, aber es passiert ja nicht. Und das Einzige, was geholfen hat, war ein Glas Rotwein trinken, auch 2, und schlafen. Und am nächsten Morgen war es okay und im Laufe des Tages hat sich dieses Würgegefühl halt immer wieder aufgebaut. Und es kratzte dann immer an so einer Belastungsgrenze, dass man wirklich gedacht hat, oder dass ich wirklich gedacht habe, jeden Moment kann ich nicht mehr Luft holen. Ich kann dann nicht mehr atmen, wenn ich mich nicht weiterhin total anstrenge, dagegen zu arbeiten.
Die alte Panik ist zurück, ohne dass es einen ersichtlichen Auslöser gab. Die dunkle Jahreszeit vielleicht, Stress auf der Arbeit. Sonja jedenfalls ist am gleichen Punkt wie vor einigen Monaten. Sie weiß nicht, wie es weitergehen soll und trifft eine Entscheidung.
Das war mitten in der Woche. Da war für mich klar, dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Und dann kam auch sofort die Überlegung, dass ich irgendwo hin muss, wo ich mich ausruhen kann und wo man mir wirklich helfen kann. Mir war also klar, dass auch eine ambulante Therapie mir nicht mehr helfen kann.
Ein großer Rückschlag, wo sich doch eigentlich gerade die ersten Fortschritte eingestellt hatten. Wieso das Ganze so ist, mit unserem Experten hier im Studio, beleuchten wir das gleich genauer. Ingo Bögner ist Diplompsychologe mit dem Spezialgebiet Angststörungen. Herr Bögner, nur weil der Leidensdruck zu groß war, das hat die Patientin im Beitrag eben gesagt. Ist das so? Muss erst ganz viel passieren, bis Menschen sich das trauen, also wirklich sich Hilfe zu holen?
Ja, das glauben viele. Es ist genau andersrum. Ganz direkt am Anfang gezielte Hilfe suchen, das hilft dann am besten. Und es hat sich gezeigt, dass die kognitive Verhaltenstherapie da sehr wirksam ist und in kurzer Zeit 10, 20 Treffen da die Situation deutlich verbessern und die Leute gut mit der Angst umgehen können und die Angst auch zurückgeht.
Kognitive Verhaltenstherapie, was genau ist das denn?
Das heißt, genau zu gucken, Kognition, was denke ich in der Angstsituation und was könnte hilfreich sein? Welche Gedanken könnten mir helfen, diese Angst zu bewältigen? Das steht im Mittelpunkt.
Das heißt, Sie gucken genau auf diese Situation, wo die Panik zum ersten Mal aufgetaucht ist,
ja,
und gucken erstmal nicht auf Beziehungsprobleme, ja, und was war in der Kindheit, was ist mit der Familie?
Das kann allerhöchstens später eine Rolle spielen. Wichtig für die Leute ist, was mache ich ganz konkret, wenn die Angst da ist?
Und dann sitzt so ein Patient zum ersten Mal Ihnen, einem Experten, gegenüber und soll davon erzählen. Fällt das den Leuten schwer?
Nein, die können eigentlich ganz gut erzählen. Das ist ja alles dramatisch, auch wie sie das gerade erzählt hat. Und die typischen Gedanken sind auch, wie sie das gesagt hat, bin ich denn normal? Und Angst ist ja ganz normal. Nehmen wir mal Lampenfieber, wäre ja ganz typisch. Die meisten Menschen haben Angst vor Prüfungen. Und solange das bisschen Lampenfieber ist, hilft mir das ja. Ich strenge mich an, ich bereite mich gut vor. Mhm. Und erst wenn es dann in der Prüfungssituation zu Panik und Blackout kommt, auch wieder Panikreaktion, dann ist es zu viel. Es geht nur darum, dass ich mich da nicht so reinsteigere. Also ein bisschen Aufregung ist ja gesund.
Wie genau können Sie dann da helfen?
Wir arbeiten ja als Angstspezialpraxis ja ganz gezielt, auch wie Angstambulanzen, die es in den großen Universitäten dann auch gibt. Und es geht immer um diese kognitive Therapie, also wie denke ich darüber. Und wir arbeiten speziell noch mit Biofeedback, dass der Patient sieht zum ersten Mal, dass meine Gedanken diese Körperreaktion, diese starke erzeugen. Und wenn ich mich da reinsteigere, reagiert der Körper noch stärker.
Also das heißt, Sie bringen Ihre Patienten in diese Paniksituation zurück?
Bei ihr zum Beispiel würde ich per YouTube nochmal dieses Amerika, diese lange Straße nochmal einspielen. Sie würde sie nochmal gucken, so lange, bis sie das ganz entspannt gucken kann.
Jetzt haben wir eben gehört, die ambulante Therapie, die hat bei Sonja erstmal gut angeschlagen. Also sie hat viele Dinge erkannt, hat angefangen, an ihren Problemen zu arbeiten. Und dann kam plötzlich die dunkle Jahreszeit, hat sie erzählt. Und alles war wieder hinfällig. Ist das auch was, was Sie kennen?
Diese dunkle Jahreszeit hat nicht direkt was mit diesen Ängsten zu tun. Das kann natürlich sein, dass jemand Angst vor Dunkelheit hat. Aber es gibt manche Menschen, die reagieren bisschen depressiver in der dunklen Jahreszeit. Da müsste man dann vielleicht mehr in die Sonne gehen, die Ernährung ein bisschen umstellen, mehr Vitamine und solche Dinge. Und dann sehen, dass man besser mit dieser Zeit einfach umgeht. Also wieder Kognition, also klar machen, das ist bei mir so und lernen damit umzugehen. Das ist der Kern.
Aber begegnet Ihnen das häufig, dass so eine Angststörung vielleicht auch noch mit einer anderen psychischen Erkrankung einherkommt? Also dass vielleicht das Thema Depression auch reinspielt?
Eher selten. Also meine Erfahrung ist eher, wenn die Angst nicht gezielt von Beginn an behandelt wird, dann haben die Leute so ein Hilflosigkeitsgefühl, das verstärkt sich und dadurch rutschen sie in die Depression.
Kommen Sie immer zum Erfolg? Können Sie jedem Patienten helfen, den Sie treffen?
Also die Verhaltenstherapie, die ich ja hier ausübe, hilft in 80% der Fällen in kurzer Zeit, in etwa in einer Kurzzeittherapie von 20 bis 25 Sitzungen.
Woran liegt das?
In dem gezielt behandelt wird.
Das sagt unser Experte Ingo Böckner, unser Experte in dieser Sendung. Danke erstmal bis hierher und später reden wir weiter. Kein leichter Weg wird das gewesen sein, den sie da gegangen ist. Der Weg, sich stationär aufnehmen zu lassen, wegen einer Angststörung, die sie ambulant nicht in den Griff bekommen hat. Hören wir mal, wie es mit Sonja dann weiterging.
Ich bin dann da am 9. Februar aufgenommen worden, mit dem Bewusstsein, du bist hier jetzt für mindestens 10 bis 12 Wochen. Das war sehr beängstigend. Also eigentlich habe ich mich gefühlt wie so ein kleines Kind, das alleine gelassen wurde und dem gesagt wurde, so jetzt, ja, bist jetzt hier mal alleine, ne?
Natürlich mit anderen Patienten, aber ohne Freunde und Familie. Schnell wird Sonja ein Therapieplan zusammengestellt.
2 bis 3 Mal die Woche hatte ich Einzelgespräche, die 25 Minuten gedauert haben. 2 Mal die Woche gab es eine Gruppentherapie mit allen Patienten der Station. Und dann wurden noch Begleittherapien individuell für jeden Patienten zusammengestellt.
Allgemeine Gestaltungstherapien zum Beispiel, Zeichnen, Basteln. Die Aufgabe, das eigene Leben in Collagen darzustellen. Doch was für viele wie ein albernes Klischee klingt, für Sonja war es hilfreich. Sie nimmt es von Anfang an ernst.
Viele andere haben es nicht ernst genommen. Gerade Männer hatten da Schwierigkeiten, sich darauf einzulassen. Ich habe mich darauf eingelassen, weil ich immer wieder die Hoffnung hatte, dass wenn ich das tue, ich geheilt wieder rauskomme. Ja, deswegen habe ich alles, ich hätte alles gemacht.
Zum Beispiel Kurse zur Körperwahrnehmung mit Fantasiereisen und Meditationen.
Und man hat hinterher immer wieder reflektiert, was hat die Fantasiereise gerade mit mir gemacht. Und dann kamen so Sachen raus wie, ja, ich kann schlecht loslassen. Wenn es darum geht, alleine zu sein, kriege ich Probleme.
Und dieses Problem wird sofort angegangen. Sonja wird geraten, eine Zeit lang jeglichen Kontakt zu ihrer Familie, Freunden und Bekannten abzubrechen, um das Alleine-Sein zu lernen, um loszulassen.
Genau, ich habe mein Handy in Absprache mit meiner Therapeutin für 3 Wochen lang komplett ausgestellt. Ich habe keinen Besuch bekommen und das war für mich 1,5 Wochen lang die Hölle. In der Halbzeit habe ich gedacht, okay, jetzt hast du die Hälfte rum, es geht. Es war immer noch nicht schön und ich habe natürlich alle möglichen Leute total vermisst. Aber es war dann auch irgendwie so, nachdem man sich ein bisschen eingelebt hat, wie so ein Inselleben da. Ich war total zufrieden hinterher auch.
Weil die Mitpatienten in der Klinik zur neuen Familie wurden und die alte Welt ein bisschen ersetzten. Gleichzeitig arbeitet Sonja jetzt viel und hart mit ihrer Therapeutin. Ihr ganzes Leben kommt auf den Tisch. Und besonders eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit.
In der ich als 6-jähriges Mädchen mit meinem damals 3-jährigen Bruder alleine gelassen worden bin, nachts. Und das war damals öfter so üblich, dass die Eltern feiern gegangen sind und ich einfach dann auf meinen Bruder aufpassen sollte. Man hat gehofft, es passiert schon nichts, die Kinder schlafen. Es wurde eine Telefonnummer hingelegt, wo ich meine Eltern erreichen konnte für den Notfall. Und der Notfall trat ein. Mein Bruder hatte plötzlich nachts irgendwie gebrochen und er war krank. Und ich habe meine Eltern angerufen und konnte dort niemanden erreichen. Und ich war über Stunden alleine mit dieser Situation, die mich als 6-jähriges Mädchen vollkommen überfordert hat. Und das ist zum Beispiel, wird es als ein Beispiel angeführt, dass dieser Moment tatsächlich so eine Art Trauma hinterlassen hat und dafür gesorgt hat, dass ich nun mal einfach schlecht alleine sein kann, dass das einfach tierische Ängste auslöst.
Im Erwachsenenleben, das lernt Sonja hier, machen sich diese uralten Ängste in Beziehungen breit. So fällt es ihr zum Beispiel schwer, Streit auszuhalten. Sie will immer jedem alles recht machen. Das führt so weit, so viel weiß sie heute, dass sie nicht einmal mehr ihre eigenen Wünsche und Träume sieht, weil sie so sehr von der Angst überschattet werden, verlassen zu werden.
Ich habe irgendwann gar nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt irgendwelche Wünsche habe, irgendwas, was nur ich will. Das gab es nicht mehr. Es gab immer nur das, was, oder viel das, was andere wollen, was ich dann mitgemacht habe.
Ein Trauma in der Kindheit kann Auslöser gewesen sein für diese Angststörung, haben wir da gehört. Das klingt nach einem absoluten Klischee, was genau da dran ist. Darüber reden wir gleich. Domradio das Thema. Wir sprechen über Angststörungen. Die Sendung trägt heute den Titel Die Angst vor der Angst, wenn Panik das Leben bestimmt. Und zu Gast bei uns ist nach wie vor hier live im Studio Ingo Bökner. Er ist Diplompsychologe mit dem Spezialgebiet Angststörungen. So, Herr Bökner, 3 Wochen ohne Kontakt nach außen, das haben wir gerade gehört, wird unsere Protagonistin, die wir hier in dieser Sendung begleiten, in der Klinik ja so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Das ist doch diese Konfrontation, von der Sie sprechen, oder?
Das ist schon die richtige Richtung. Und sie hat ja auch erzählt, also sie erinnert sich daran, dass sie da allein gelassen wurde mit ihrem Bruder und dass sie dieses Gefühl nicht losbekommt, wenn ich alleine bin, das schaffe ich irgendwie nicht. Das war ja damals dann so. Und in Amerika hatte sie wieder das Gefühl, eine wirkliche Hilfe ist nicht da. Die Ärzte stellen irgendwelche körperlichen Dinge fest, aber sie gehen nicht auf ihr Gefühl ein. Das ist der Kern. Und in so einer Klinikbehandlung hat man einfach mehr Zeit. Ja? Man hat mal 3-4 Wochen Zeit, auf diese Gefühle einzugehen. Und deswegen war das alles erstmal die richtige Richtung.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf diese Geschichte, die in ihrer Kindheit liegt. Also sie ist mit ihrem Bruder, der ist 3 Jahre alt, sie ist 6. Die 2 sind alleine. Es passiert was, er wird krank in der Nacht. Natürlich ist sie überfordert als 6-jähriges Mädchen. Ist das denn wirklich so, dass so eine Situation so ein, ich sag mal, Trauma auslösen kann, dass man später dann so eine Angststörung bekommt?
Ja, das kann gut sein. Also das erklärt halt die Neurobiologie. So ein starkes Gefühl wie damals, was soll ich hier machen? Ich kann meinem Bruder nicht helfen, keiner ist da. Das wird dann später aktiviert, in dem Fall in Amerika. Wiederum dieses starke Gefühl, nimmt die Straße gar kein Ende mehr. Was passiert hier? Man sieht die direkte Verbindung. Und dann in der Beziehung wiederum das Gefühl, mein Freund ist nicht richtig für mich da, also zumindest vom Gefühl her. Dann, wenn ich ihn brauche oder wenn ich über meine Gefühle und Bedürfnisse rede, dann ist er nicht richtig präsent. Wir können deutlich erkennen, es geht hauptsächlich um dieses Gefühl.
Also es sind eigentlich drei ganz unterschiedliche Situationen, die aber so dasselbe beinhalten.
Am Ende geht es immer um dieses Gefühl, wenn ich Hilfe brauche, ist keine Hilfe da. Ich werde alleingelassen. Das hat sie auch sehr oft gesagt. Mhm. Und das ist das Kernthema. Und das muss bearbeitet werden, dass das nichts Schlimmes ist. Also so wie das damals mal gewesen ist. Als Kind war sie natürlich hilflos. Aber jetzt ist sie erwachsen und kann lernen, sehr gut mit diesem Gefühl, ich bin mal alleine, umzugehen. Und das würde sie in der kognitiven Verhaltenstherapie lernen.
Und in dieser stationären Einrichtung, da gehen die das Problem eben auch an und sagen, jetzt machst du erstmal dein Handy aus und bist mal alleine und deine Familie, deine Freunde sind nicht da. Mhm. Was löst das denn aus? Kommt die Panik dann wieder hoch?
Das kann sein, aber das wäre völlig in Ordnung. In diesem geschützten Rahmen mit den anderen Mitbetroffenen würde sie lernen, das schaffe ich schon.
Jetzt hat sie eben im Beitrag erzählt, das war in dieser Klinik dann aber auch so ein bisschen so ein Inselleben, wie so eine neue Welt. Also das heißt, man findet da ja auch Freunde. Mhm. Ist das nicht vielleicht auch ein Trugschluss? Also das ist ja quasi eine Parallelwelt, wo man ja sich dann auch wieder so auf seiner Gefühlsebene ausruhen kann, weil man sich Ersatzfreunde sucht.
Ja, aber das ist ja erstmal ganz gut, ne? Dass ich so eine Auszeit habe, mal zu mir komme und erfahre, dass auch andere Menschen Angst haben, dass das was ganz Normales ist. Und dann fühle ich mich ja schon mal gestärkt. Ich bin jetzt nicht irgendwie schwer krank oder habe ganz schlimme Dinge, sondern andere Leute, die auch im Leben stehen, so wie ich, die haben das auch. Und wenn man sich austauscht, die Gefühle austauscht, fühlt man sich schon besser.
Wie kann man dann lernen, diese Ängste ansonsten noch auszuhalten? Also es war die Rede von zum Beispiel Gestaltungstherapien, Fantasiereisen, die da gemacht werden, alles so Beiwerk. Welche Rolle spielt das?
Das kann ganz wichtig sein, hat sie auch erzählt. Bei so einer Fantasiereise, ja, wo man einfach Themen so anspricht und die Fantasie einfach mal so laufen lässt, kommen einem vielleicht Ideen, wie das sich bei dem Einzelnen entwickelt hat oder Lösungsmöglichkeiten. Ja? Das sind ja dann oft Geschichten, wunderbare Geschichten, wo irgendwas Magisches passiert oder sowas. Und das kann ganz hilfreich sein. Also das Malen oder Fantasiereisen kann alles hilfreich sein. Im Einzelnen kann das sein.
Ich höre raus, Sie stehen dem aber auch ein bisschen kritisch gegenüber, ne?
Am Ende stehe ich diesen Mischung von diesen vielen Dingen etwas kritisch gegenüber, weil ich ja weiß, bei Angsttherapie muss man wirklich den Schwerpunkt auf Bewältigung legen.
Das sagt unser Experte und damit beginnen wir hier gleich schon die letzte halbe Stunde in dieser Sendung. Da hören wir dann davon, wie es für Sonja weitergeht, nachdem sie in der Klinik stationär behandelt worden ist. Manchmal bekommt man ja den Eindruck, dass Menschen zum Therapeuten gehen. Das ist mittlerweile eigentlich ganz normal. Wir alle kennen wahrscheinlich jemanden in unserem Bekanntenkreis, der aktuell in Behandlung ist oder mal war. Und da haben wir uns hier mal die Frage gestellt, ist das vielleicht sogar sowas wie ein Trend? Also drehen wir uns vielleicht zu viel um uns selbst und werden krank, weil wir ja keine existenziellen Probleme mehr haben. Was sind eigentlich die Erkrankungen von heute und wo liegen die Gründe?
Ich denke, was ganz vieles ist eben Depression in erster Linie. Wie gesagt, dadurch, dass auch viel Vereinsamung solche Sachen sind, denke ich, ist das jetzt einfach an der Zeit hier, dass solche Sachen auftreten.
Ja, sagen wir, es sind meistens Depressionen, psychische Probleme. Ne?
Geistige Erschöpfung, Burnout.
Erkrankung unserer Zeit ist bestimmt auch die permanente Hektik und der permanente Leistungsdruck. Das ist schon sowas, was auch dazu führen kann, dass Leute vielleicht irgendwann krank werden.
An Depressionen bei vielen Menschen. Das ist so, glaube ich, so die weit verbreitetste Erkrankung.
Depressionen, ein ganz oft genanntes Stichwort bei der Straßenumfrage. Aber wieso ist das eigentlich so? Eine Frage, die ich an die Pädagogin und Therapeutin Christina Lenkheit weitergeben möchte. Das hier ist ihre Antwort darauf.
Natürlich steht das im Zusammenhang damit, dass man die Grundbedürfnisse erfüllt hat. Klar, jemand, der sich Sorgen um sein Essen machen muss, der wird jetzt da keine weitergehenden Gedanken haben. Ich bin mir sicher, dass es diese Probleme auch in der Form viele immer schon gab, wo aber eben nicht drüber gesprochen wurde. Die Leute haben es mit sich selbst ausgemacht und in dem Zusammenhang ist auch nochmal interessant, sich den Zusammenhang eben von Körper und Seele anzuschauen. Die Leute haben das dann vielleicht eher mit der Gesundheit bezahlt, eben sich damit nicht beschäftigen zu können oder zu wollen.
Und da ist es doch auf jeden Fall gut, dass es heute eine gewisse Offenheit gibt, sich auch mit all dem auseinanderzusetzen, was dann vielleicht über einen normalen Beinbruch hinausgeht. Trotzdem bleibt die Frage, was macht uns eigentlich krank? Woher kommen Depressionen? Woher andere psychische Krankheitsbilder? Christina Lenkheit sagt.
Also bei den Menschen, mit denen ich arbeite, ist das Grundproblem häufig, dass es kein soziales Netzwerk gibt, dass viele eben hier in Köln leben und Familien ganz woanders wohnen haben und da einfach überhaupt gar keine Unterstützung durch eben Familie haben oder auch eben durch Freunde, Bekannte, die sind häufig sehr isoliert. Das ist schon bezeichnend.
Isolation, Einsamkeit, wichtige Faktoren, die dazu führen, dass Menschen krank werden und aus denen dann natürlich auch eine Angststörung entstehen kann. Gleich in der kommenden halben Stunde geht's weiter hier mit Domradio das Thema die Angst vor der Angst. Die Angst vor der Angst, das ist das Problem einer jungen Frau, die wir in dieser Sendung begleiten. Sonja heißt sie, ist 29 Jahre alt und sie hat die Diagnose bekommen, eine Angststörung zu haben. Deshalb ist sie nach einer ambulanten Therapie, die ihr nicht so richtig geholfen hat, in eine stationäre Einrichtung gewechselt und hat dort mit Therapeuten weiter daran gearbeitet.
Diagnose, Doppelpunkt, Agoraphobie. Und da standen noch zwei, drei andere Sachen, die hörten sich einfach so nicht verständlich und gruselig an. Und das war für mich so ein Dokument, was vor mir liegt. Und da steht schwarz auf weiß, ja, die Patientin leidet unter Agoraphobie und anderen weiteren psychischen Erkrankungen. Und das war für mich so ein Stempel, so ist es und es wird auch immer so bleiben.
Eine Nachricht, die Sonja erst einmal verdauen muss. Und eine Nachricht, mit der sie tatsächlich ihr ganzes Leben verbringen wird. Denn schon sehr schnell wird ihr klar, dass sie die Klinik nicht geheilt verlassen hat.
Als ich aus dieser stationären Therapie entlassen worden bin, hat sich in meinem Privatleben einfach ganz viel verändert. Ich habe mich dann von meinem Mann getrennt. Und es sind viele, viele schlimme Dinge passiert, die jeden Menschen aus seinen Angeln reißen. Und war ich irgendwann im September wieder an dem Punkt, dass ich gedacht habe, ja, kannst wieder in eine Klinik gehen. Das kann doch nicht sein. Der letzte Klinikaufenthalt ist ein paar Monate her und ich wollte das auch eigentlich nicht nochmal machen. Das eine Mal war gut, es war okay, aber bitte nicht nochmal. Und auch mit der Frage, wo soll das hinführen? Nochmal über alles reden. Worüber?
Verzweiflung macht sich breit. Das, was in den letzten Wochen in Ordnung schien, kommt immer wieder zurück. Die körperlichen Symptome sind wieder da, die Panik nicht zurückzuhalten.
Ja, und da habe ich meine Therapeutin angerufen und habe gesagt, jetzt ist der Moment, wo ich ein Medikament nehmen möchte. Und meine Therapeutin hat nur auf diesen Moment gewartet, hatte ich das Gefühl. Ja, ich habe mich 3 Jahre lang dagegen gewehrt. Das war der allerletzte Ausweg.
Ein Antidepressivum gehört seitdem zu Sonjas Leben mit der Krankheit dazu. Besonders in der dunklen Jahreszeit war es für sie anders nicht möglich. Das Medikament
hält die körperlichen Symptome ganz weit unten. Ansonsten merke ich diese körperlichen Symptome wie Atemnot oder Herzrasen immer noch in Situationen, in denen ich extrem gestresst bin oder extrem müde bin, was aber jetzt mit dem Medikament auszuhalten ist.
Trotzdem, es bleibt der Hintergedanke des Scheiterns. Dass sie mal Medizin nehmen muss, um klarzukommen, sagt sie, wäre ihr im Traum nicht eingefallen. Immer noch ist da der Zweifel, oder hätte man es nicht doch ohne schaffen können?
Also ich habe mich immer noch eigentlich dagegen gewehrt, das zu nehmen. Und die Akzeptanz, das zu nehmen und das auch den anderen Leuten ehrlich zu erzählen, dass es so ist, die kam eigentlich erst nach 4 Wochen, als ich gemerkt habe, es hilft tatsächlich, es ist gut so und es ist ja jetzt erstmal so.
Also eine Situation, auf der sie sich ausruhen kann? Wohl eher nicht, denn schon sind die nächsten Gedanken da. Was passiert, wenn ich die Medikamente absetze? Fängt dann alles von vorne an? Werde ich überhaupt jemals wieder normal leben können?
Das beschäftigt mich sehr, ja. Im Moment bin ich noch in der Phase, dass ich denke, ja, die nächsten paar Monate nimmst du es auf jeden Fall noch. Wurde mir auch so gesagt. Aber wenn ich anfangen werde, das Medikament langsam zu reduzieren, dann werde ich schon Angst haben, ja. Und vor allem werde ich Angst davor haben, wenn wir irgendwann an dem Punkt sind oder ich an dem Punkt bin, dass ich merke, es geht doch tatsächlich nicht ohne. Das wäre nochmal sehr heftig, weil man dann natürlich auch als Frau überlegt, ja, ich möchte aber doch irgendwann mal Kinder haben und geht das denn überhaupt? In der Schwangerschaft darf man sowas eigentlich nicht nehmen, denke ich mal.
Fragen, die ihr im Moment noch niemand beantworten kann. Doch neben all diesen Ängsten, erzählt Sonja zum Schluss mit einem Lächeln, ist sie auch stolz auf all das, was sie geschafft hat. Da waren sehr viele große Hürden zu nehmen, das ist ihr heute klar, aber sie ist es angegangen.
Ja, jetzt im Nachhinein, wo es mir wieder gut geht und ich in einer neuen Beziehung bin, die mich im Moment glücklich macht, bin ich natürlich stolz darauf, das gemacht zu haben, ja.
Und all das, was wir jetzt gehört haben, das lassen wir gleich auch nochmal in einem Interview ausführlich von unserem Experten hier im Studio einschätzen. Am Ende bleibt die Erkenntnis, ich muss lernen, damit zu leben. Das hat sie eben gesagt, unsere Protagonistin Ingo Bögner, Diplompsychologe. Ist das so? Muss man einfach damit leben lernen mit der Angst?
In gewisser Weise lernen wir ja alle, mit unseren Ängsten zu leben. Aber hier sieht man deutlich, weil sie am Anfang nicht gelernt hat, wie gehe ich mit der Angst um, wie kann ich die bewältigen, ist sie jetzt da angekommen, dass sie nicht nur Panik hat, sondern auch Angst, also phobische Ängste vor bestimmten Situationen, wie allein sein oder wieder mit dem Auto zu fahren, wo das dann alles offen ist. Und das fehlt hier. Und hier kann man doch einiges daraus lernen für die Betroffenen. Wende dich direkt am Anfang an kognitiven Verhaltenstherapeuten, der direkt diese Erwartungsängste bearbeitet. Was passiert mit mir, wenn ich keine Kontrolle habe über meine Gedanken und Gefühle? Und das muss direkt am Anfang bearbeitet werden und den Betroffenen gezeigt werden, das kannst du lernen, damit umzugehen. Das ist okay, mal Angst zu haben. Lampenfieber ist ja nichts Schlimmes, da stirbst du nicht dran. Und mit mehr Training und Übung lernst du das immer besser, damit umzugehen. Und wenn das der Einzelne lernt und auch diese Betroffene hier, dann weiterhin ist eine gute Chance, immer noch auch eventuell zeitweilig mit Hilfe von Medikamenten dann zu lernen, ich kann mit diesem Gefühl, das ist ja dieses Gefühl, dass ich keine Kontrolle habe, immer besser umgehen. Mhm. Und da muss ich aber sehr dranbleiben und immer wieder gucken, heute habe ich das gut hinbekommen. Also heute habe ich das geschafft, die Angst auszuhalten und ich mache es morgen wieder. Und ich achte immer darauf, dass alles, was ich tue, hilfreich für mich ist, dass es mir hilft. Ich muss Experte in der eigenen Angst werden. Und das macht man in der Verhaltenstherapie.
Sie haben innerhalb dieser Sendung öfter schon verlauten lassen, Mensch, das ist ein Fall nach Lehrbuch, den wir hier gehört haben von der Sonja. Würden Sie jetzt im Umkehrschluss sagen, eigentlich ist sie den falschen Weg gegangen, sie hätte schneller gesund werden können, wenn Sie sich das jetzt so rückblickend anhören?
Aus meiner Sicht ja, man muss bei den Ängsten wirklich eine gezielte Angsttherapie machen und von Beginn an da dranbleiben. Also wie kann ich besser lernen, mit meiner Angst umzugehen? Das muss absolut im Mittelpunkt stehen. Und dann bekommt der Betroffene, in dem Fall die Sonja, direkt das Gefühl, das geht, ich kann das schaffen. Ich kriege wieder Kontrolle über die Angst, über mein Leben, über die Beziehung. Und man muss das Positive im Mittelpunkt stellen. Also die Motivation wird ja erhöht. Ich will ja ein schönes Leben haben. Ich will wieder reisen, eine gute Beziehung haben, das muss man in den Mittelpunkt stellen. Und das macht stark und baut positive Gefühle auf. Und auf diesen positiven Gefühlen, ich werde wieder eine schöne Beziehung haben und reisen, bearbeitet man ganz konkret die Angst. Mhm. Wie gehe ich mit der Angst um?
Jetzt haben wir im Beitrag davon gehört, sie nimmt aktuell Medikamente. Was halten Sie davon?
Das kann durchaus im Einzelfall sehr, sehr wichtig sein, weil das ja, Angst ist ja ein biochemisches Problem. Ich habe zu viel Stresshormone, haben wir auch gehört, Stress in der Beziehung. Und dann unter Stress kann ich ja nicht mehr gut denken und fühle mich auch nicht mehr gut. Und das kann auch wie bei ihr, das hört sich an wie so eine saisonale Depression, nennt man das. Weil manche Leute haben das im Winter, wenn es dunkel wird. Und das lässt sich mit Medikamenten, aber auch mit Lichttherapie gut behandeln. Das müssen nicht immer Medikamente sein. Das können auch alternative Verfahren sein. Und dazu sind die Ärzte und Psychologen da, dass sie eine gezielte Beratung durchführen. Und im Einzelfall arbeitet man ganz genau raus, was hilfreich sein kann. Und das können auch mal Medikamente sein.
Können Sie erklären, was da genau passiert, biochemisch, wenn man diese Medikamente einnimmt?
Ja, diese Medikamente, in dem Fall wurde auch gesagt, Antidepressiva helfen auch bei Panik, obwohl die Leute eigentlich keine Depression haben. Mhm. Aber die wirken auch bei Panik. Wenn man Angst in die jedoch falsch behandelt, also die sich über lange Zeit hinzieht und keine Besserung eintritt, dann kommt diese Hilflosigkeit und Hilflosigkeit erzeugt depressive Gefühle und depressive Stimmung. Also man sieht hier nochmal ganz deutlich, es muss gezielt behandelt werden, damit das nicht immer weitergeht. Am Ende noch Medikamente. Und die hat ja auch gesagt, jetzt denkt sie, sie muss damit leben. Und das stimmt eben nicht. Sie kann lernen, die Angst zu überwinden.
Das heißt, sie sollte mal bei Ihnen vorbeischauen?
Bei einem Verhaltenstherapeuten, das könnte auch hier helfen.
Jetzt hat sie am Ende die große Sorge geäußert. Wie ist das denn, wenn ich diese Medikamente vielleicht wirklich in Zukunft erstmal nicht absetzen kann und sie weiternehmen muss? Wie ist das? Kann man schwanger werden, wenn man solche Medikamente nimmt? Das war jetzt eine große Sorge von ihr.
Da habe ich viele Patientinnen, genau, die sich da Gedanken machen. Und ich habe gerade mit einer, bin ich da angeschlossen, eine Krankenschwester, die auch diese Ängste hat und über 8 Jahre Medikamente genommen hat. Und das haben wir jetzt gerade zusammen geschafft. Die hat sie abgesetzt und sie kann sehr gut mit der Panik inzwischen umgehen und freut sich schon auf die Schwangerschaft.
Ach Mensch, so positiv kann man doch aus so einer Sendung rausgehen. Unser Studiogast Ingo Bückner, er ist Diplompsychologe im Spezialgebiet Angststörungen. Und Herr Bückner, da sich diese Sendung jetzt dem Ende neigt, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben uns jetzt 2 Stunden Rede und Antwort gestanden und hoffentlich auch für den einen oder anderen Hörer ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und damit sage auch ich jetzt Tschüss. Ich bin Verena Tröster, sage danke fürs Zuhören, gebe Ihnen noch den Hinweis mit auf den Weg, Zusatzinformationen, ein Podcast zur Sendung und auch die Kontaktdaten zu Herrn Bückner, die finden Sie bei uns im Internet auf domradio.de. Einfach in die Rubrik das Thema reinklicken und da finden Sie dann alles.